Auf vielfachen Wunsch der Community hat das Projekt Orgenspalter TV jetzt auch einen Podcast bekommen. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Nico.
Hallo Malgi, ich darf wieder dabei sein, danke. Ich dachte schon, du hast mich rausgeschrieben aus deinem Podcast-Projekt.
Er sagt das mit einem Tonfall, der suggeriert, dass er nicht derjenige gewesen wäre, der das organisiert hat.
Ich habe das organisiert, ne? Ich habe gesagt, hey, wie wär's, wenn du mal mit anderen Leuten podcastest, damit ich mal Pause machen kann. Dafür schaue ich mir ein paar Folgen an, wo du dann nicht so viel dazu sagen musst, weil ich dann alles erzähle.
Weil ich eingeschlafen bin, bei der dritten zumindest.
Du bist doch nicht eingeschlafen, das würde nie passieren, das waren doch keine langweiligen Folgen. Okay, wir machen heute eine kurze Folge, das ist zumindest der Plan. Das hier ist The Good Batch, wir reden hier über alles, was wir an Star Wars gut finden und was wir in chronologisch richtiger Reihenfolge angucken. Und das machen wir immer sehr spät abends und sind überhaupt nicht müde und liegt auch kein müder Hund auf unseren Füßen.
Oh.
Also wenn ihr Geräusche hört, es ist ein müder Hund.
Aber er ist sehr flauschig auf meinen Füßen. Der nicht existente Hund. Gut, du hast aber schon, bevor wir auf Start gedrückt haben, angekündigt, dass du ein paar Nachträge hättest.
Genau, ja, du hast ja die letzten zwei Folgen mit Lilly Schote und mit den Leuten von Star Wars Union beziehungsweise von Radio Tatooine abgehandelt. Da habt ihr über Jünglinge gesprochen, über Hondo Naka und über Onderon. Und ich habe mir das natürlich angehört, unter anderem, weil ich es geschnitten habe. Also bei dem Podcast mit Lilly Schote habe ich kaum was geschnitten, das war ja auch nicht nötig. Aber bei der Star Wars Union-Folge hatte ich ja schon was zu tun.
Die
Vor allem, weil
lang.
Das ja in drei verschiedene Tonspuren waren, da musste ich ein bisschen was machen, ich habe es ein bisschen gekürzt. Und bei der Gelegenheit habe ich mir ein paar Notizen gemacht, um euch auf eure, das hört man ja gerne, ne? Um euch auf eure Fehler hinzuweisen.
Ich kriege also jetzt ein Actually.
Actually, genau. Also nachdem diese Folgen schon gelaufen sind und sich wahrscheinlich unseren Zuhörenden bei einigen Stellen schon die Fußnägel hochgerollt haben.
So schlimm?
Ja, so schlimm. Nein, Quatsch, okay. Überhaupt nicht. Jedenfalls, nachdem mir sich die Fußnägel hochgerollt haben beim Zuhören, habe ich mir gedacht, schreibe ich mir jetzt mal alles auf meinen Notizblock. Ja, auf meinen, ich bin hier der richtige Nerd-Notizblock.
Also, wenn YouTube-Kommentare eine Person sein könnten, dann channelst du sie jetzt.
Ja, genau.
Gut.
Der Punkt ist, ich habe mir diese Notizen gemacht, während ich Gassi ging und mir das angehört habe auf mein Handy. Und jetzt schaue ich mir überhaupt drauf. Und hä? Was habe ich mir? Nein, du schaust da nicht drauf. Das sind meine Notizen.
Ich habe die erste Zeile schon gesehen
Nein, das sind meine Notizen. Ich weiß teilweise noch, was ich vor allem, es hat ja wieder über Autokorrekt hier aus den Begriffen was anderes gemacht. Cornelia. Was wollte ich schreiben? Was wollte ich in mein Handy schreiben? Was dann Cornelia?
Ich bin jetzt auch gespannt.
Komm, das kannst du ja schließen. Cornelia. Was habe ich wohl gedacht, als mein Handy Cornelia geschrieben hat?
Corellia?
Corellia, genau. Fange ich damit doch mal an. Ihr habt ja Corellia beschrieben als entweder ein Reich, das ausgebeutet wird vom Imperium oder als Irland. Und ich weiß nicht, warum ihr darüber diskutiert habt, dass das ein Widerspruch sein muss. Das passt doch perfekt. Ja, dem Expanded Universe werden die als Iren so ein bisschen gezeichnet, die Corellianer. Han Solo ist natürlich Amerikaner, aber ich finde, er hat schon irische Mentalität ein bisschen, kann man schon sehen, oder?
Pragmatismus.
Ja, und klar, es ist doch, passt doch wie die Faust aufs Auge, dass dann die Briten, also das Imperium,
kommen
und wenn sie nicht gerade die Weltraum-Nazis sind, dann kommen und da ihre Werften hinbauen und sie ausbeuten.
Ja, das stimmt.
Und dann hast du eine Straßengang, ja? Also Han Solo ist erst eine Straßengang in Fantasy-Irland, das ist doch...
Ja,
eigentlich ein rundes Bild.
Du hast recht, eigentlich passt das schon ganz gut zusammen. Aber wir haben jetzt nichts faktisch Falsches gesagt, nur nicht die Verbindung gezogen.
Genau, natürlich war es nicht falsch. Ich habe eine Sache als falsch. Einen echten Fehler habe ich gefunden.
Okay.
Wahrscheinlich haben die Leute daraus noch viel mehr gefunden, aber die sind wahrscheinlich einfach bessere Star Wars-Fans als ich. Aber eine Sache, okay, es ging um Droiden.
Ja.
Du hast Droidenmodelle aufgezählt, so, und dann hast du gesagt, die HK-Reihe. Und ich möchte jetzt, dass du hier auf die... Ich habe drei Actionfiguren jetzt von Malgi aufgebaut. Und Malgi soll bitte auf die Actionfigur zeigen, die sie damit meinte.
Also ein HK-Druid ist der hier, aber ich weiß, was du meinst, weil ich habe beschrieben einen IG-Druiden.
Du hast einen IG-Druiden beschrieben und hast HK-Druide gesagt.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob ich diesen Podcast weiter mit dir aufnehmen kann, Malgi. Das ist einfach... Also im Ernst mal, Leute. Ich habe bestimmt eine Menge...
eine Menge wütender Mails. Es gab bestimmt eine Menge wütender Mails, die in meinem Spamfilter gelandet sind. Alle, deswegen, ja. Weil du IG und HK-Druiden verwechselt hast.
Es sind beides also, Attentäter-Druiden.
Das sind beides Attentäter-Druiden, ja. IG kennen wir als den Kopfgeldjäger aus Imperium steckt zurück und als den Kopfgeldjäger aus Mandalorian. IG-11, Mandalorian, IG-88, der einzige Nazi in der Star Wars-Galaxis.
Der einzige.
Der einzige Nazi-Druide, 88. Und den habe ich hier als kleine Figur, ja. Die, ich weiß gar nicht den Kontext, wie kamst du auf die Druiden? Da ging es um das, wie die sich unmenschlich bewegen.
Ne? Ja, ich glaube, es ging darum zu nutzen, dass sich Druiden oder Wesen mit einem anderen Körperbau auf interessante Art und Weise bewegen können und das in Animationen auch genutzt wird. Und es gibt eben IG-Druiden in Animationen, die dann ganz toll ihre Körperteile in unterschiedliche Richtungen rotieren lassen, was dann auf einmal Sinn ergibt, warum Attentäter-Druiden so aussehen, weil sie halt wirklich 360 Grad schießen können.
Und die HK-Druiden haben das nicht.
Nee, die sehen sehr menschlich aus.
Die sehen aus wie Protokoll-Druiden mit so ein bisschen insektoidem Kopf. Der erste HK-Druide, den wir gesehen haben, ist in KOTOR, ist HK-47, der in deiner Gruppe ist und aber trotzdem halt ein böser Attentäter-Druide ist. Fortgeführt wird die Reihe davon HK-50 in KOTOR 2. Die schießt dann, das ist eine ganze Baureihe, schießt sie die ganze Zeit über den Haufen. Und dann sind wir nur 3.500 Jahre später schon bei HK-80 oder 85 oder sowas. Den sehen wir dann in Mandalorian unter anderem und Ahsoka. Und also, muss man überlegen, ne? Sie waren innerhalb von 3 Jahren oder so, waren sie von HK-47 zu HK-50. Also kam wohl jedes Jahr ein neues Modell raus.
Und dann haben sie sehr lange Pause gemacht.
Und dann haben sie nur noch alle 100 Jahre ein Modell.
Oder ist es vielleicht, HK ist so das Atari vom Star Wars-Universum, das ist pleite gegangen, es gab keine mehr und dann hat irgendjemand später die Marke gekauft, um wieder was Neues drunter rauszubringen.
Das ist möglich. Oder HK-47 war schon ein uraltes Modell, als er zum ersten Mal auftauchte. Das könnte auch sein, dass das gar nicht so schnell voranschreitet.
Okay.
Aber deine Version. Oder es ist halt wie bei Windows Systemnummern.
Das ist die Blödsinn.
Da gab's halt, oder Xbox.
Da gab's noch HK Vista.
Genau, ja. HK XP zwischendurch.
HK Professional.
Ja. So wird's gewesen sein. Das, so viel zu Druiden, das wollte ich nur noch erwähnt haben. Dann finde ich stark, dass ihr in einer Folge über Mujahedin und sowas, die anderen Folge, dass ihr die Hauptstadt ISIS immer wieder erwähnt. Und trotzdem keinen Witz macht zum Thema ISIS, also Islamischer Staat.
Vielleicht ist uns nicht eingefallen, wie wir den geschmackvoll unterbringen können.
Ach so, ihr wart einfach, ernsthaft? Ihr wart einfach zu zurückhaltend?
Das weiß ich nicht. Das ist eine nachträgliche Erklärung.
Ich meine, ihr habt ja auch darüber gesprochen, dass die Stadt so heißt wegen den ägyptischen Bezügen. Und dann heißt ja noch jemand einen ägyptischen Namen, der General, glaube ich.
Ja.
Und der König heißt ja auch Ramses.
Ja, die haben alle antikisierende Namen, die Leute da.
Wobei Ramses ist schon ein sehr fauler Name. Ne? Jetzt sind wir gerade bei dem anderen Arc. Habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ihr Saw Gerrera als Che Guevara gelesen habt sozusagen. Mhm. Aber gar nicht ausreichend über die Blödheit dieses Namens euch ausgelassen habt.
Der ist auf jeden Fall an Platz 2 direkt nach Savage Opress.
Ja, also ist das die Kriegssäge oder hat er Krieg gesehen? Oder ist beides richtig?
Ich glaube, also ich habe es immer als die Säge der Krieger.
Deswegen Saw und Steeler, also zusammen sind sie Stahl und Säge.
Ja, sie sind die Stahlsäge.
Ja. Und sie sind Krieger. Mhm. Ja, es ist schon mit der dümmste Name. Dann habe ich mir noch hier Dandruff aufgeschrieben. Weiß nicht warum, wahrscheinlich einfach nur, weil ich den Namen des Königs
Da klang ein Name wie Dandruff, also wie Schuppen.
War das Ramses Dandruff sozusagen?
Das müsste ich nochmal nachschauen, das weiß ich nicht mehr.
Okay, ich habe es nicht verstanden, wie der wirklich heißt. Aber ich habe es auch nicht nachgeschaut. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Karen Kariana. Sowas habe ich mir damit aber gedacht.
Okay, wir reden zwischendurch über Kariana.
Ja, warum eigentlich? Im Onderon kommt doch kein Kariana vor, oder? Ki-Adi-Mundi ist ein Kariana mit seinem riesigen Kopf.
Ich weiß nicht. Ahsoka redet zwischendurch mit dem Jedi-Rat. Ich glaube, da sitzt er rum.
Und der hat eine entitelte Einstellung. Und deswegen Karen Kariana habe ich mir das aufgeschrieben. Es war sehr spät. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe.
Aber du fandest es lustig, dass der Kariana sich wie eine Karen benennt.
Ja, zu dem Zeitpunkt, irgendwann 3 Uhr nachts beim Gassigehen, habe ich offenbar gedacht, dass das witzig genug ist, um es aufzuschreiben. Jetzt habe ich schon ein bisschen Zweifel gerade. Aber ich finde es trotzdem gut, dass du darüber gesprochen hast.
Sehr schön.
Dann kommen wir doch zu dem Younglings-Kram, den ihr in der nächsten Folge besprochen habt.
da fand ich es bemerkenswert, wie sehr in die Tiefe gegangen seid, auch was die weiteren Auftritte von den Figuren angeht. Mhm. Aber ihr habt nicht über Illums Rolle im Kanon gesprochen und das finde ich deswegen bemerkenswert, weil damals, als Episode 7 rauskam, du gemeinsam mit Star Wars Union auf eine Sache gestoßen bist, die dann sehr groß, eine große Fantheorie geworden ist. Und ich glaube, dass ihr zusammen die Ersten wart, die das bemerkt haben.
Ja, also sie waren die Ersten, die es veröffentlicht haben. Und ich war diejenige, die zwei Karten miteinander verglichen hat und gesagt hat, die da, wo Starkiller Station eingetragen ist im Galaxieplan, ist im alten Galaxieplan Illum.
Genau, da haben wir so eine Art Verschwörungstheorie aufgedeckt, indem wir die eine Karte um 90 Grad gedreht haben und dann hat das überlappt. Mhm. Und das hatte zu unserem Wissen bis dahin noch niemand bemerkt und die haben dann einen Artikel draus gemacht, der dann ja nicht viral ging, aber doch ziemlich viel geklickt wurde. Und dann Jahre später hieß es, beliebte Fan-Theorie jetzt bestätigt durch Jedi Fallen Order, ne? Wo du dann auf Illum rumläufst und du siehst, wie sie an der Starkiller Base bauen.
Ja.
Vielleicht ist es aber auch vorher schon bestätigt worden, ich weiß es nicht. Aber ihr habt das damals rausgefunden, sozusagen.
Ich weiß ja nicht, ob es die Leute waren, mit denen ich da geredet habe. Und das. Also wir hätten das vorher besprechen sollen.
Ob wir das aufnehmen. Vor der Aufnahme, ja, wahrscheinlich. Aber ich erinnere mich immer noch mit einem wohligen Gefühl daran, ja, dass da die Star Wars Union-Zusammenarbeit war ja relativ eng, so um die Disney-Übernahme, da haben wir viel zusammen gemacht, hatten ja auch eine kleine, reine Star-Wars-Show, wo wir nur Star-Wars-Produkte rezensiert haben, also vor allem Comics und ab und zu mal Spielsachen.
Action-Figur.
Das ging aber dann doch in die Late-Night-Show auf, weil es hat sich irgendwie nicht so richtig gelohnt, nur über Star-Wars zu reden in einem Videoformat. Wir sind ja Podcasts da, haben wir jetzt gemerkt. Und ich war jedenfalls sehr glücklich, dass das dann, dass dieses Worldbuilding so funktioniert hat, dass offenbar wirklich jemand von vornherein gedacht hat, das ergibt total Sinn, wenn das Illum ist. Und das dann später halt auch so nach und nach bestätigt wurde.
Ja, wir wissen nicht, wer das war, aber meine Theorie ist, dass es eben einer von den Continuity-Leuten war, ja, und der das einfach eingetragen hat, ohne dass die Higher-Ups wussten, was da passiert ist.
Genau. Abrams hat gesagt, wahrscheinlich, wir brauchen einen Planet, der jetzt der neue Todesstern wird. Ich erfinde jetzt einen. Und dann hat wahrscheinlich irgendwer im Hintergrund gesagt, welchen Planeten nehmen wir denn da? Was ergibt denn Sinn? Hier, der hier ist voller Kyberkristalle.
Mhm.
Ist der einzige, der annähernd Sinn ergibt. Nehmen wir doch den. Wirft natürlich neue Fragen auf, wie, wenn das Imperium Zugriff auf einen Planeten voller Kyberkristalle hatte, warum mussten sie dann so viele abernten auf Jedha, um den Todesstern zu bauen?
Aber naja, weil sie ja schon einen Starkiller parallel gebaut haben und es wäre ja blöd für die andere, noch größere Waffe, Dinge wegzunehmen, die sie braucht, um eine kleinere Waffe zu bauen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber
es war so, in 30 Jahren, wenn das Ding fertig ist, werden wir es brauchen.
Das ist echt langfristig geplant.
Naja,
vielleicht dachten sie aber auch
doch immer, was Palpatine vorhat.
Vielleicht dachten sie aber auch, es wird in 5 Jahren fertig und das war sowas wie beim Flughafen Berlin. Und, ja. Ich meine, Respekt, dass sie dann die kleinere Version, ja, die nur so groß ist
wie die haben sie schnell fertig gekriegt, ja. Naja, den ersten hat auch länger gedauert, der zweite, den haben sie schnell gebaut.
Wie kann es sein, dass es schneller war, einen ganzen Mond zu bauen, anstatt einen Planeten umzurüsten?
Also, wenn ich Talespire baue,
ja,
dann erstmal, dass der es nochmal zu bauen, wenn ich zwischendurch irgendwie was gelöscht habe und nicht wiederherstellen kann, ist schneller als das erste Mal zu bauen, weil ich schon weiß, was ich tue.
Mhm.
Und umbauen ist manchmal aufwendiger, als ganz neu zu bauen.
Ja, okay, verstehe.
Also mit meiner absolut qualifizierten Erfahrung in einem Kartenprogramm habe ich das jetzt vollständig erklärt.
Wahrscheinlich haben sie auch die Baugenehmigung nicht durchbekommen.
Wahrscheinlich, oder da leben irgendwelche seltenen Tierarten.
Genau, oder musste man die erst umsiedeln. Ja, das ist ja auch dem Imperium wichtig, dass man auch so
was sagt. Man musste erstmal die Jedi umsiedeln, ja, in Anführungsstrichen umsiedeln.
Hm.
Ja, gut, war's das?
Das war der Nachklapp zu den schlimmen, schlimmen Fehlern, die ihr in den letzten beiden Folgen gemacht habt. Immer wenn du jetzt ohne mich podcastest, wirst du damit leben müssen, dass ich, wenn ich wiederkomme, dir eine Liste deiner Verfehlungen vorlese.
Aber das heißt, dass du die Podcasts anhörst.
Ja, natürlich. Ich bin auch froh,
wenn
ich...
Außerdem schneidest du sie.
In dem einen Fall habe ich ja wirklich nur die Hundeattacke rausgeschnitten. Also da ist zwar noch Hunde-Content drin, aber ich habe deutlich mehr rausgeschnitten, als ihr vielleicht denkt. Und den Rest konnte ich dann unbefangen während des Gassigehens hören und habe mich sehr über eure Unterhaltung gefreut. Auch wenn ihr wirklich oft, also Lilly und du, abgedriftet seid. Das würde uns beiden ja nie passieren.
Wir reden nämlich eigentlich hier über 4 Folgen aus der 5. Staffel.
Genau, das war's nämlich. Wir fangen gerade das an. Ja, also wir wollten heute über 4 Folgen reden, in denen R2-D2 die Hauptrolle spielt. Und es sind... Ist es die 4. Staffel? Sind wir noch in der 4.?
Nee, ist die 5. Ich dachte auch 5.
Oh, habe ich dir falsch zugehört, entschuldige. 5. Staffel.
Aha, und du willst also meine Podcasts kritisieren.
Ja, ich schäme mich sehr.
Naja, vielleicht, wenn du es nachher beim Hochladen oder irgendwo nochmal hörst, stellst du fest, dass ich 4 gesagt habe.
Nee, ich glaub dir das jetzt.
Gut. Ja, also es sind 4 Folgen. Du sagst, dass R2 die Hauptfigur ist. Ich würde das vielleicht sogar anfechten, weil ich habe das Gefühl, dass es eher aus der Sicht von dem Pit-Druiden erzählt wird.
Whack. Ja, tatsächlich glaube ich, dass sie gesagt haben, R2 muss mal wieder einen Arc kriegen. Aber letztes Mal, als R2 einen eigenen Arc hatte, hat er halt niemand was gesagt. Also lass uns doch eine Figur einbauen, die viel redet.
Die ständig labert.
Ich erinnere mich daran, dass wir das, als wir das zum ersten Mal geschaut haben, mochtest du diesen Arc sehr und mochtest auch vor allem die Figur von dem Pit-Droid. Und dann habe ich dir so ein kleines Diorama hingestellt mit Astromex und einem Pit-Droid, um das zu simulieren. Und da hast du dich auf deinen Schreibtisch und hast du dich gefreut. Das hätten wir jetzt auch nochmal machen können.
Ja.
Irgendwo habe ich noch einen Pit-Droid, glaube ich.
Ja, der ist halt ein kleiner Goblin oder Kobold, nur halt in Druidenform. Deswegen habe ich da Sympathien für gehegt. Jetzt beim zweiten Mal schauen war ja ein bisschen anstrengend.
Ja,
aber
so oder so, es sind 4 Folgen, in denen es um Druiden geht, die eine geheime Mission haben und die da heißen
Secret Weapons, A Sunny Day in the Void, Missing in Action und Point of No Return. Und das sind die Folgen 10, 11, 12 und 13 der Staffel 5.
Ja, und ich sag mal, dass sie für den größeren Plot von The Clone Wars komplett belanglos sind. Ja,
sehr.
Und wir deswegen auch nur relativ kurz drüber bürsten. Deswegen ist ganz gut passt, dass wir die ersten 15, 17 Minuten dieses Podcasts mit Quatsch verbracht haben.
Was heißt denn mit Quatsch?
Mit wichtigen Korrekturen deiner schrecklichen Fehler, die du bisher gemacht hast.
Danke.
Und wie gesagt, das ist eine Druidenfolge. Das heißt, wir haben als Protagonisten 5 Druiden, 4 Druiden, 5 Druiden. Und, 4,5 Druiden, denn einer wird direkt seiner Persönlichkeit beraubt. Und ein kleines Alien namens
Mibor Gascon.
Colonel
Mibor Gascon.
Ja.
Der, sieht aus wie eine Mischung aus Frosch und Schnecke. Mit Stielaugen und nur so 20, 30 Zentimeter groß. Und ich dachte, hey, das ist dieselbe Spezies wie der Fischer in Jedi Survivor. Aber nein, es ist nicht. Das ist eine andere Spezies, die aussieht wie eine Mischung zwischen Schnecke und Frosch.
Oh, okay, die sehen sich sehr ähnlich.
Ja.
Aber ich dachte zwischendurch, es wäre einer von den Leuten, die R2 in der Lilliput-Folge zerquetscht. Aber das ist es auch nicht.
Nee.
Aber die Größe kommt ungefähr, ein bisschen größer ist er. Und das ist eigentlich ein Analyst, ne? Das ist kein Kämpfer. Und der Auftrag, den die Jedi ihm erteilen, ist, er soll sozusagen die Enigma-Version von Star Wars stehlen. Bei den Separatisten gibt es ein Dechiffriergerät, das sie brauchen, um Übertragungen zu entschlüsseln. Und das sollen sie klauen, indem sie sich da einschleichen, nämlich dieses kleine Alien und seine Astromech-Kumpels. Und deswegen baut dieser Gascon aus einem der Astromechs die Memory Bank aus, damit da Platz ist, damit er sich da drin verstecken kann.
Ja, also der Kopf wird ausgehöhlt von dem Astromech-Druiden und dann hat er da so eine kleine Kommandozentrale drin. Und es gibt ohnehin eine Szene, nachdem die Druiden alle rekrutiert sind und es sind alles Astromech-Druiden mit R2 und unter anderem QT Katie, der pinke Astromech-Druide.
Willst du über dich was ein bisschen erzählen?
Cutie Katie, wenn ich mich richtig erinnere, ist erschaffen worden, um eine Charity-Aktion durchzuführen für ein krebskrankes Mädchen, oder?
Mhm, genau, ja. Deswegen ein pinker Astromech, ein weiblicher Astromech.
Ja, und deswegen, ich habe mich gefreut, Cutie Katie hier zu sehen. Und die anderen haben, glaube ich, keine größere Rolle außerhalb des Ganzen. Und dann kommt halt eben Wack 47 dazu, der Pit-Druide, den sie als Piloten dabei haben. Angesichts der Tatsache, dass Astromech-Druidenschiffe auch allein steuern können, kurios, aber warum nicht?
Ja, sie können Jäger steuern, aber sie haben einen Frachter, mit dem sie dann die Separatisten infiltrieren wollen. Aber ja, das ist seltsam. Aber ich nehme an, sie brauchen eine Begründung, warum sie einen sprechenden Druiden dabei haben, damit was gesagt wird in dieser Folge. Und das ist auch das, was am meisten gesprochen wird. Wack und Gascon streiten sich die ganze Zeit, weil sie sich gegenseitig nicht respektieren. Und ich glaube, ich spoilere nicht, wenn ich vorwegnehme, dass das ihr Arc ist, dass sie sich gegenseitig, und dass auch Gascon, spreche ich noch richtig aus? egal. Das Miburg, dass der Colonel auch Respekt für all die Druiden empfindet, die er da dabei hat, die er am Anfang natürlich nur so als Werkzeuge sieht und denen er halt auch einfach mal so das Hirn rausreißt. Was ich übrigens, wenn man sich die Schematics anschaut von Astromech-Droiden, komplett unnötig finde, weil
du siehst, dass da Platz,
da ist eigentlich ziemlich viel Platz unter dieser Kuppel oder in dem Fall sogar diesem Zylinder.
Hat er zwar nicht mal irgendwie ganze kleine, irgendwie ein Kleinkind in sich reingestopft? Das klingt jetzt fies.
Mir ist übrigens gerade die Waffe runtergefallen von dem.
Ja?
Von dem HK-Druiden. Ja, deswegen, ich habe sie wieder aufgehoben. HK-47 darf nicht ohne sein Gewehr rumlaufen.
Nee, dann ist er quasi nackt. Ich möchte ganz kurz noch eine Szene erwähnen, die da auch am Anfang ist. Die Druiden werden alle ein bisschen umgebaut.
Ja.
Außer Wack, weil für den ist das nicht wichtig. Und zwar von einem verrückten deutschen Wissenschaftler, ja, der aber ein fliegender, dreieugiger Pilz ist. Also so ein Parwan. Wir hatten zuletzt einen Parwan in einer wichtigen Rolle in dem Rakko-Hardin-Arc. Mhm. Der hat einen deutschen Akzent in der englischen Originalversion und baut halt mit so einer großen und etwas sadistischen Begeisterung die Druiden um und gibt denen jeweils noch irgendwie Special-Varianten. R2 kann länger fliegen, glaube ich, der kriegt bessere Thruster, was weiß ich.
Genau, ja, einer kriegt eine Säge eingebaut und ich glaube, Cutie bekommt eine Sonde, ne? So eine kleine Sonde, die sie losschießen kann und die dann selbstständig die Dinge einsammeln kann. Ist das richtig?
Das weiß ich alles
nicht mehr. Der eine wird halt nur leergeräumt, damit Platz ist, und der dritte, der gelbe, der bekommt so eine Art Säge eingebaut. Und das wird alles natürlich wichtig. Sie infiltrieren das Schiff der Separatisten, sie finden diese Dechiffrierscheibe, sie stellen sie ein und merken, dass es nur eine doofe Werbung ist für Ovaltine. Nein.
Nein.
Also es ist halt, es läuft eigentlich alles nach Plan, oder? Bis auf...
Naja, also... Wack arbeitet ein bisschen Wack an den Befehlen vorbei und sagt, ich fliege direkt auf das Schiff zu, wo wir drauf wollen. Dann kriegen wir zumindest derbe Aufmerksamkeit. Das kürzt alles ab. Aber am Ende geht trotzdem alles mehr oder weniger gut.
Es gibt natürlich einen Kampf in dem Raum, wo sie diese Chiffrierscheibe, diese Enigma-Maschine aufbewahren, aber trotzdem entkommen sie dann damit und es, jeder darf mal ein bisschen was machen.
Ja,
es ist nett.
R2 stellt die Schwerkraft ab, dann haben natürlich die Astromech-Druiden einen Vorteil, weil sie Rückstoß haben und so weiter und so fort. Also sie kommen da raus und fliehen mit ihrem Shuttle und mit dem Kram, den sie dabei haben. Und dann geht's über in die zweite Folge, A Sunny Day in the Void, die, ich habe nachgeguckt, angeblich eine Hommage an Möbius sein soll.
Oh, ich finde, es gibt viele Elemente, die bei Möbius geklaut sein könnten oder übernommen sein könnten bei Star Wars, aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Das Einzige, was, ja, es sieht halt sehr nihilistisch comic-mäßig aus, weil The Void, also sie crashen auf einem Planeten bei der Flucht vor den Separatisten.
Ja.
Und auf einem Planeten, der einfach nur komplett weiß ist, unter einem gelben Himmel.
Das sieht aus wie eine Möbius-Landschaft, das stimmt schon. Aber normalerweise wären da noch komische Berge irgendwo am Horizont und jemand würde auf einem seltsamen weißen Vogel da durchfliegen.
Also ich bin mir nicht sicher, ob sie es gemacht haben, weil sie das optisch interessant fanden und weil es dann auch ein bisschen nach Stop-Motion aussehen kann, was es eigentlich nicht tut, nur in Standbildern, so blöd das klingt. Oder ob sie da Geld sparen wollten oder eine Mischung. Aber ich finde es extrem anstrengend, das auf Dauer anzugucken. Also du hast schon eine Folge, wo die meisten Charaktere nur piepsen und dann hast du auch noch keine optischen Reize.
Ja.
Ich finde das sehr ermüdend. Ich fand es faszinierend. Beim zweiten Mal gucken jetzt aber anstrengend, einschläfernd. Sie irren dann auf dem Planeten rum, werden zwischendurch von irgendwelchen Riesenvögeln durch die Gegend gejagt, finden ein anderes Wrack. Und am Ende kommen sie bei einer Siedlung an, wo auf dem Planeten, wo du nicht damit rechnest, dass da überhaupt irgendwer lebt, finden sie dann eine in den Boden gegrabene Stadt.
Ja.
Also was passiert noch auf dem Weg? Passiert noch irgendwas Spannendes?
Sie trennen sich auf, weil Gascon mehr oder weniger die Kontenance verliert und sagt, die Druiden sind alle doof und die arbeiten nur nach ihrer Programmierung und er will überlegen. Und dann sagen die Druiden, dann hauen wir halt ab und du bleibst hier. Dann stirb halt in der Wüste. Daraufhin sagt Wack, ah, dann bin ich jetzt dein Anführer. Und dann zeigen ihm die Astromech-Druiden mehr oder weniger auch den Mittelfinger. Mhm. Und dann müssen Wack und Gascon zusammen klarkommen. Und die geraten dann in die Stampede von diesen Vögeln, von, naja, Möbius-Vögeln, so ein bisschen.
Ja, die stimmt, die passen schon ganz gut hin.
Und Wack sagt, hey, die werden schon wissen, wo sie hinlaufen. Hängen wir uns an die dran. Dann setzen sie sich drauf und reiten mit denen zu einem Wasserloch, was da neben der Siedlung ist, neben der Stadt. Und da treffen sie dann auch die Astromech-Druiden wieder, die offensichtlich ohne irgendwelche Vogelhilfe oder sonst was einfach bis dahin gerollt sind und verblüfft sind, sie wiederzusehen.
Ja, aber diese Vogelviecher, die erinnern mich stark an die Gallimimus-Dinosaurier aus Jurassic Park. Ich glaube, da haben sie wieder ein Modell recycelt.
Ah, ja. Die zumindest ja die Animationen.
Ja, die ja auch so ungefähr herdenmäßig durch die Gegend rennen. Also sie folgen denen dann und kommen dann dadurch zu einer Wasserstelle und damit auch zu der Stadt, von der sie dann den Planeten wieder verlassen können. Aber das ist dann die nächste Folge.
Ja.
Viel mehr müssen wir über die Folge nicht sagen. Ich finde, die kann man sich komplett sparen.
Auch die ist seltsam. Ich glaube, es ist Kunst.
Ja, okay.
So ein bisschen.
Das ist wirklich, da muss man, muss einem gefallen.
Ja, dann.
Sie versuchen dann in dieser Stadt einen Weg zu finden, wieder den Planeten zu verlassen. Sie brauchen ein neues Schiff und sie merken, es gibt einen Raumhafen, wo Separatisten einen Shuttle haben. Das wollen sie klauen. Glücklicherweise treffen sie in der einzigen Kantina, wo sie auch nicht gut gelitten sind, einen Klon, der dort als Tellerwäscher arbeitet,
ja,
und dessen Gedächtnis abhanden gekommen ist und der böse, solustanische Küchenchef gaukelt ihm vor, er wäre kein Klon, sondern er hätte ihn irgendwie aus der Gosse gerettet und er soll bitte jetzt hier bleiben und nicht zurück irgendwie die Gäste der Galaxis suchen, sondern er sein einziges Schicksal wäre, Teller zu waschen.
Ich find's übrigens schön, dass jemand von einer Spezies, der aussieht wie ein Stapel Teller oder wie ein Stapel Pancakes in einem Diner arbeitet. Mm. Also ich finde, Solustaner machen sich da gut, optisch.
Ja, okay.
Das sind für die Leute, die das nicht vor den Augen haben, Solustaner sind die drei Scheiben Wangen übereinander haben.
Der Co-Pilot von Lando in Rekette Jedi Gitter.
Nien Nam.
Ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht.
Ich glaube, es wird irgendwann mal gesagt.
Okay.
Also nicht in den Filmen, sondern irgendwann anders mal. Nien Nam.
Irgendwo wird das bestimmt mal gesagt.
Ja. Wie auch immer, so einer ist das.
Ich weiß, dass sein Sohn Tendan heißt.
Echt?
So, offenbar benennen die sich so.
Ja, warum nicht?
Dieser hier hat einen Namen, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls, der versucht dann den Klonen davon abzuhalten, halt irgendwie zu seiner Bestimmung als Krieger zurückzukehren. Aber dann kommen die Droiden und spielen ihm ein Holo von Captain Rex vor, indem sie ihm klar machen, dass es eben diese Klonarmee gibt und sie triggern dann seine Erinnerungen, dass er bei einem Kampf offenbar verschollen gegangen ist und hier gestrandet und appellieren an sein Ehrgefühl, damit er ihnen hilft, dieses Separatisten-Shuttle für sich zu erobern. Das gelingt auch, Ablenkungsmanöver, er opfert sich, der Raumhafen fliegt um ihn herum in die Luft und die Droiden entkommen von diesem langweiligen Planeten.
Ja.
Das war diese Folge.
Sie haben aber da zumindest von dem Diner-Chef noch was gesagt bekommen, was überleitet zu der anderen Folge. Der sagt nämlich, es gibt hier ein Schiff der Republik,
mhm,
und das wollen die Separatisten mit Sprengstoff, den sie hier aus den Minen geholt haben, in die Luft sprengen.
Richtig, das erklärt, das hängt schon zusammen. Ja.
Ja.
Das Einzige, was der Planet zu bieten hat, ist nämlich Rhydonium, ein explosives Material. Und als dann die Droiden auf dem Schiff ankommen und sich erstmal denken, hey, hier ist ein Republikkreuzer, da werden wir doch sicher jetzt endlich zurückkehren können, finden sie dann nur Hologramme von Klonen und Offizieren, ja, die übrigens extrem lebensecht sind. Ich habe nicht gewusst, dass das in der Star Wars
rumlaufende
so Star Trek-Hologramme, das existiert. Das gibt es auch, glaube ich, später nie wieder in der Form.
Nee, die haben da eine sehr bemerkenswerte Technik nur für diesen einen Versuch, mit einem Schiff was in die Luft zu sprengen.
Beziehungsweise, wir hatten ja in der Folge um Rocco Hadid, hatten wir diesen solustanischen Wissenschaftler. War das der Solustaner sogar?
Nein, das war kein Solustaner, sondern...
Ah, nein, das war ein Snivianer.
Ein Snivianer, ja.
Ja, okay. Der diese Technik entwickelt hat, um sich im Hologramm zu tarnen. Also wahrscheinlich ist es eine ganz neue Technik, die dann auch direkt wieder verloren ging, am Ende der Klonkriege. Und mit der sollen dann... Ja, wer soll da eigentlich reingelegt werden? Ich glaube, warum? Ich meine, es ist eigentlich ein leerer Kreuzer.
Ich glaube, falls Leute von draußen reinschauen, damit sie dann auf der Brücke Klone sehen. Ich weiß es nicht, was das soll. Das ist
ganz schön. Also in dem Fall legt es halt für eine Weile die Droiden rein, bis sie durchfahren und merken, hier sind gar keine Klone, hier sind gar keine Menschen, hier sind nur Droiden. Und die laden hier Sprengstoff auf das Schiff. Und der ganze Frachtraum, das ganze Schiff ist voller Sprengstoff.
Ja.
Naja, sie merken dann halt schnell, dass das eben eine Falle ist. Das Schiff springt in den Hyperraum und es nimmt Kurs auf Carida. Ist das erste Mal, dass Carida erwähnt wird in The Clone Wars?
Ich weiß glaube. Es gar nicht. Und auf Carida soll ein Treffen stattfinden. Das hat Gascon sogar noch selber organisiert.
Mhm.
ein Taktiktreffen und da sind ganz viele hohe Tiere aus der Grand Army und der Jedi-Rat.
Da sind Anakin, da sind Obi-Wan und da ist Tarkin tatsächlich.
Das wäre ja schade, wenn dem was passieren
würde. Das wollen wir nicht, nein.
Ja. Das Carida-System wird im Expanded Universe später in die Luft gesprengt, aber hier versucht jemand halt schon mal ein Weilchen früher.
Genau, Kip Doron jagt es mit dem Sonnenhammer in die Luft, weil dort die Garnisonswelt des Imperiums, da werden Sturmtruppen ausgebildet. Und er droht den, Kip Doron ist ein späterer Jedi, den Han Solo aus Kessel befreit. Er droht den Imperialen damit, ihre Sonne in die Luft zu sprengen, wenn sie nicht seinen Bruder rausrücken, der dort festgehalten wird und zum Stormtrooper ausgebildet wird. Und das ist sehr tragisch, ja. Das geht sehr schief.
Ja. Aber Carida ist da nicht mehr.
Genau, aber hier wird Carida erstmal nur bedroht von dieser Separatistenattacke. Ein Sternzerstörer voller Sprengstoff hat Kurs genommen auf vor allem eine Raumstation im Orbit von Carida, wo diese ganzen Leute sich befinden. Und an Bord eben unsere Druidenhelden und der Corporal, Colonel. Nein, wie heißt der Colonel? Er wird immer falsch betitelt von Wagner, so weiß ich selber nicht, was sein Rang ist.
Er ist ein Colonel, aber Wagner nennt ihn immer einen Corporal.
Ja, was, ich weiß nicht, was höher ist und was der Unterschied ist, aber ist auch egal.
Der Colonel ist höher als der Corporal, deutlich. Okay. Und ja, die Problematik ist nun, sie können das Schiff nicht stoppen und sie können auch die programmierte Explosion nicht gänzlich verhindern.
Ja.
Was Gascon vorschlägt, ist halt, sobald das wieder in den Realraum zurückfällt, das ist in den Hyperraum gesprungen, vorprogrammiert, verlassen sie das Schiff, damit sie nicht mit in die Luft fliegen. Aber eine andere Option, die dann vorgeschlagen wird von den Druiden, ist, den Sprengstoff frühzeitig zu zünden, damit er nicht Jedi-Rat und Co. auslöscht. Ja. Aber das würde natürlich ein Opfer bedeuten.
Hindernisse dabei sind, sie treffen andere Druiden auf dem Schiff, also außer den Kampfdruiden. Sie treffen auch republikanische Druiden, so einen von den Häschen und ein paar Gonk-Druiden und andere eher simple gemachte Druiden, die alle sich verstecken vor den Kampfdruiden und die gerettet werden möchten, die damit wieder auf den Shuttle kommen, um der Explosion zu entgehen. Ein paar davon schaffen es leider nicht bei der Flucht. Und dem entgegengesetzt sind ganz viele Bustroids. Also das sind diese kleinen zeckenartigen Druiden, die dafür genutzt werden, Jäger zu zerlegen von außen. Also was ein bisschen ein Quatschkonzept ist, ne? Weil man könnte ja auch einfach die explodieren lassen. Aber die sind dazu da, dann alles abzureißen von dem Schiff. Und die jagen dann unsere Astromechs durch das ganze Schiff. Und da gibt es einen Kampf, bei dem sich dann tatsächlich einer von ihnen opfert. Nämlich dem schon das Gehirn rausgenommen wurde, der wird dann ins All geblasen zusammen mit den ganzen Bustroids, um den anderen eine Chance zu geben, zu entkommen. Und es schaffen es dann auch alle auf das Shuttle, bis auf R2. R2 kämpft dann auf der Brücke des Sternzerstörers mit dem Taktik-Druiden, der die ganze Mission anführt. Das ist ein ziemlich gut gemachter, actionreicher Kampf. Und R2 löst dann diese Explosion aus, während die anderen gerade noch so entkommen mit dem Shuttle. Und dann siehst du wirklich, wie R2 da in die Luft fliegt, ne? Mit diesem ganzen Sternzerstörer. Das ist eine mega Explosion. Das sieht auch wahnsinnig gut aus, finde ich.
Mm.
Und auch wenn die noch viele Kilometer weit weg ist von der Station, wird die halt stark mitgenommen. Alles puzzelt durcheinander. Wie auf einer Star Trek-Brücke.
Eine etwas koordinierte.
Ja, und dann in die gleiche Richtung. Dann erfährt Anakin, dass R2 noch an Bord ist und lässt natürlich sofort einen Suchtrupp losschicken, der dann den völlig zerstörten R2 wieder aufsammelt und innerhalb kürzester Zeit wieder repariert. Also R2 ist nicht tot. Für alle, die dachten, dass R2-D2, einer unserer Helden, jetzt hier in dieser Clone Wars-Folge stirbt, weil sie nicht wissen, wie Star Wars weitergeht.
Wird es innerhalb von 2 Minuten geklärt. Es geht ihm gut. Ja. Es ist vor allem, also ich glaube, ich erinnere mich, das erste Mal, als R2-D2 verschollen ist in The Clone Wars, sagen alle so, naja, es ist halt ein Droide, müssen wir jetzt mit leben. Und dann
können sich noch gegen Befehle verweigern und trotzdem diesen Droiden suchen, kriegt noch Ärger dafür.
Und inzwischen haben sie, glaube ich, aufgegeben. Mhm. Dann verschwendet er wieder ganz viele Ressourcen für diesen einen Droiden.
Aber R2 hat ja bis dahin ja auch alle schon mehrfach gerettet und vor allem hat er jetzt gerade wirklich allen Charakteren das Leben gerettet. Also wirklich fast allen benamsten Charakteren, die in diesem Krieg beteiligt sind, durch sein eigenes Opfer. Das ist das Heldenhafteste, was er, glaube ich, jemals macht.
Hm. Meinst du, in Episode 4 sagt Obi-Wan so, als würde er R2 nicht kennen, weil er so genervt ist davon, dass es so oft irgendwelche Sachen umgebaut wurden und Befehle missachtet wurden wegen ihm?
Er tut nicht so, als würde er R2 nicht kennen. Im Gegenteil. Die sind ziemlich schnell vertraut miteinander. Er sagt, das ist nicht mein Druide.
Das stimmt, ja.
Sagt, ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Druiden besessen zu haben.
Das ist und sehr das enttäuschend ist für Obi-Wans Druiden.
Das ist korrekt, die gehören ihm nämlich nicht.
Stimmt, die gehören
dem gehört dem gar nichts.
Orden. Ja, ja, okay, alle Widersprüche ausgeräumt. Also das ist jetzt
natürlich sehr spitzfindig. Sehr spitzfindig.
Aber ich glaube, R4 heißt der oder so, Obi-Wans Druide ist da wahrscheinlich, wäre sehr getroffen davon.
Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass die R4-Reihe irgendwie so ein Flop war. Dass sie eine Weiterentwicklung sein sollte von der R2-Reihe, aber kein Nachfolgemodell jemals wieder so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
erzielt
wie die R2-Reihe.
Schön. Ja, gut, aber damit ist diese Quadrologie abgeschlossen.
Ja, wie gesagt, wir sind durchgaloppiert. Es passiert nicht viel. Es gibt auch nicht viel Dialoge, weil das meiste ist halt gezänkt zwischen dem kleinen Alien und dem einen Pitroid-Wack. Ansonsten viel Slapstick, wenig Plot. Jede Folge steht schon ein bisschen für sich, wobei die zweite, wo sie halt einfach durchs Nichts laufen,
ist ja, sehr weird.
Könnte man einfach weglassen, oder? Da würde man nichts verpassen, wenn man die
also
weglassen würde.
Also ich freue mich, wenn Leute den Hut ziehen vor Möbius, aber ich fand, wir werden demnächst über The Acolyte sprechen, wenn es endlich mal abgeschlossen ist. Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme hier sind wir.
Wir haben das für heute schon geteasert, ne? Dass wir nach Onderon über nach den Younglings über Acolyte reden. Wir schieben das nochmal eine Woche, weil wir jetzt wirklich einfach warten, bis es fertig ist.
Ja. Aber da gab es zum Beispiel ein paar Designs, wie die kleinen Elefantenrüsselvogelviecher auf der Insel des Sith. Die sehen aus, als wären sie wirklich direkt von einer Comic-Seite runtergewandert.
Ich glaube nicht, dass es ein Sith ist. Eventuell ein Spoiler für The Acolyte.
Ja, mal schauen. Wir werden sehen, wie es ausgeht, aber bisher waren wir nicht überrascht.
Ich war davon überrascht, wie wenig überrascht ich war.
Oh,
aber darüber
Meta-Überraschung.
Reden wir wahrscheinlich genau in der nächsten Folge. Denn wenn wir das hier schauen, ist die 7. Folge fast einen Tag alt. Das heißt, ich nehme an, dass wir in 6 Tagen und ein paar Stunden uns direkt ransetzen. Und das.
Und du meinst, bis dahin nehmen wir nicht noch eine weitere Folge Podcast auf?
Ja, aber dann schieben wir die. Ne,
und tun sollst, hätten wir schon getan. Gut.
Oder so. Ja, wir sollten mehr davon aufnehmen, denn wir haben gerade sehr viel geschaut. Und bevor wir es wieder vergessen, sollten wir schnell drüber reden. Hat Margit völlig recht. Aber vielleicht noch ein paar abschließende Worte zu dieser. Sie sind 4 Teile. Was mochtest du denn daran? Warum sollte man das gucken? Also wenn ich sage, man braucht den 2. Teil nicht gucken, ist natürlich ein bisschen unfair, weil da ist ja auch Charakterentwicklung, aber das ist ja minimal. Es geht ja eigentlich nur um den einen Druiden und das Alien, die da ein bisschen sich entwickeln. R2 macht jetzt nicht so viel Entwicklung durch.
Nee. R2 startet so, wie er endet. R2 war immer schon fähig und grummelig und er bleibt es auch immer. Ich weiß nicht, ich mag Druiden. Und es gibt immer so, also insgesamt für die gesamte Quadrologie ist dann, würde ich sagen, also man braucht sie nicht gucken, weil sie also nichts zum Metaplot beiträgt und insgesamt gar nicht irgendwie, sagen wir mal so, es gab einzelne Teile, die ich mochte, aber die sind immer kleine Dinge. Ich mochte auf bizarrer Weise die Szene mit dem deutschen bizarren Alien, das Ding rumschraubt, offensichtlich müssen, selbst wenn du eine fliegende, dreieugige Pilzqualle bist, wenn du dich auf böse Wissenschaft spezialisiert hast, brauchst du einen deutschen Akzent. Das ist so abstrus, dass ich es wieder mag.
Ich denke, sowas wird bestimmt im Tonstudio dann noch entschieden. Das sind ja die gleichen Sprechenden für ganz viele verschiedene Rollen. Dann fragen sie, okay, was soll ich jetzt machen, um diese Figur von meinen 17 anderen Figuren abzuheben? Was soll ich denn machen? Mach einen deutschen Akzent, ist ein Wissenschaftler. Ja, wenn du einen deutschen Akzent machst, weiß jeder, ist ein Wissenschaftler. Ich meine, was könnte er sonst sein?
Man könnte sehr, sehr, sehr viel über die Rechte von Druiden oder den Mangel daran in der Star Wars Galaxis reden.
Ja.
Und eben, ich finde das sehr creepy, dass sie Beezy, dem einen Druiden, wirklich einfach seine ganze Erinnerung und Persönlichkeit rausoperieren, um Platz zu machen für ein semifähiges Alien, das einfach in ihm drin sitzt.
Semifähig, in so einer Dose. Ja. Der ist ja tatsächlich. Ja, semi-fähig. Der ist jetzt nicht. Man kann ihn ein bisschen vergleichen mit General Krell oder wie er hieß. Diesem wirklich unfähigen.
Pong Krell.
Unfähigen Basilisken-Jedi, der aber dann.
Besalisk.
Besalisk, Entschuldigung, aber sich als Verräter herausstellt, wo man am Anfang auch nur denkt, der ist einfach nur scheiße. So ähnlich fängt er auch an.
Ja.
Aber er geht halt in die Gegenrichtung, wächst an der Sache, hat aber auch einfach vor allem Glück, dass er R2 dabei hat. Und manchmal doch überraschend fähige andere Druiden.
Was ich auch mochte, ist zumindest grundlegend die Idee mit Klonen, die irgendwo verloren gegangen sind. Also das hier ist ja eine andere Version von dem, was wir schon recht früh hatten.
Mit dem Deserteur.
Mit dem Deserteur, der hier hat einfach sein Gedächtnis verloren. Und dass dann Leute das auch ausnutzen. Und
ja, aber wäre er nicht besser dran gewesen, wenn er weiter Tellerwäsche auf diesem Kackplaneten geblieben wäre?
Als sich in die Luft springen zu lassen? Also zumindest sehr wahrscheinlich.
Dass unsere Helden dann auch dran schuld. Es wird halt so geframed, dass das für ihn das ist, was er wollte. Ja, dass er sich opfern will für die große Sache, weil das seiner Programmierung entspricht. Aber das ist
ja, also, aber ja, da ist dann eben die Frage, die sind genauso programmiert wie die Druiden. Und beide werden scheiße behandelt vom Rest der Galaxis. Ja. Aber das war es im Grunde auch schon.
Was dir gefallen hat?
Ja, was ich hervorheben will.
Okay. Also mir hat die letzte Folge am besten gefallen, weil sie wirklich actionreich und spannend ist und weil sie optisch umwerfend ist. Die Explosion, also die ganze Szene mit dem Kampf gegen den Taktik-Droiden und sozusagen um die Sprengung, der Kampf um die Sprengung ist richtig gut inszeniert. Alles davor, ja, also wie gesagt, die beiden mittleren Folgen leiden halt sehr stark unter diesem Setting. Auch wenn es ist interessant, aber es ist nicht 50 Minuten lang interessant.
Ja. Gut.
Und die erste macht einen guten Job, um halt ein Setup zu bereiten und in dieser Zeit halt noch eine in sich geschlossene Story, um eine Enigma-Maschine zu bieten. Man hätte aus der Thematik Enigma-Maschine wahrscheinlich ein bisschen mehr machen können, auch um so Leute wie Alan Turing und all die Leute, die im echten Leben daran beteiligt waren, zu ehren. Haben sie aber nicht gemacht. Aber dafür gibt es ja Filme. Ja, dafür gibt es ja andere Filme wie Imitation Game zum Beispiel. Das möchte ich jetzt noch abschließend sagen. Diese vier Folgen waren nicht so gut wie Imitation Game. Diese vier Folgen waren nicht so gut wie der mehrfach Oscar-prämierte Film Imitation Game.
Jetzt bin ich aber sehr überrascht.
Ja, das wäre auch jetzt wär schon krass, wenn ich gesagt hätte, das ist besser als einer der besten Filme der letzten 20 Jahre.
Nein, Empfehlung für The Imitation Game.
Ja. Ein bisschen schmalzig zwischendurch natürlich, aber das muss man halt bei dem Thema auch.
Aber auch sehr bitter und faszinierend und gut gespielt und gut geschrieben. Eben wenn man so viel Zeit mit Popkultur verbringt, wie wir zwei, ist es manchmal, so blöd das klingt, erfrischend, etwas zu schauen, was einfach nur eine Basis in der realen Welt hat. Und nicht mit Fantasy und Schauwerten und Lichtschwertern und dergleichen punkten kann.
Ich finde es auch schön mit all den Hollywood-Filmen über den Zweiten Weltkrieg, dass inzwischen eigentlich alles abgedeckt ist. Also nicht alles, bestimmt nicht. Man kann auch viel mehr Filme machen, aber alles, was relevant ist, kann man sich einfach in einem Hollywood-Film angucken. Und ich frage mich, ob das in Schulen auch so gemacht wird, dass man einfach, hier sind 20 Filme. Ja? Ihr guckt sie in dieser Reihenfolge, dann wisst ihr alles über den Zweiten Weltkrieg.
Und hier ist die Liste von Nazis. Dingen, die falsch dargestellt wurden.
Das ist natürlich wichtig, ja, aber besser, also viele von diesen Filmen gab es ja noch nicht, als ich in die Schule gegangen bin. Ja? Nee. Ich hätte mich gefreut, wenn wir Imitation Game geschaut hätten zum Beispiel. Wir haben im Westen nichts Neues geschaut.
Immerhin. Der ist auch Oscar-prämiert, oder?
Der Original oder das Remake? Beide? Ich weiß es nicht.
Yeah.
Muss man auch nicht wissen. Der Oscar
hier geht es um Star Wars. Hier geht es um Star Wars, da muss ich mir nicht so aus dem Fenster
legen. Wenn der Oscar was wert wäre, hätte Star Wars viel mehr Oscars bekommen. Wie machen wir denn weiter? Ich glaube, die nächste Folge, die wir schauen, heißt...
Ist ein Sprung zurück zur 501.
Genau, wir sind jetzt schon mitten in der fünften Staffel und wir gehen jetzt wieder zur ersten Folge der fünften Staffel.
Ja, da geht es nämlich wieder um Maul und Savage.
Und um Hondo. Hondo und Onaka.
Und um Deathwatch.
Nee, noch nicht um
Deathwatch. Noch nicht, aber in den folgenden Folgen danach.
Ja, später dann. Ja, wir gehen dann über... Fünf Folgen? Nein, es sind... Nee, es sind auch vier Folgen. Also eine für sich stehende und dann eine Trilogie.
Ja.
Revival, Eminence, Shades of Reason und
The Lawless.
Ja. Und dann kommen wir schon zum abschließenden Arc der Serie. Zumindest dachten wir das damals. Mhm. Die vier letzten Folgen drehen sich um Ahsoka. Und dann war mit Folge 20 von Staffel 5 auch Schluss.
Dachte man.
Und dann kam nochmal eine Halbstaffel nach und dann war wieder Schluss. Und dann kam erst vor kurzem, vor 4 Jahren, nochmal eine Halbstaffel nach. Und dann war wirklich Schluss. Und dann kam The Bad Batch und war eigentlich das gleiche in Grün.
Und auch das ist inzwischen durch.
Ja. Also wir haben noch zwei große Arcs, zwei Halbstaffeln und dann machen wir mit The Bad Batch weiter. Beziehungsweise vielleicht schieben wir einen Kinofilm zwischen.
Ja, ich glaube,
das Abwechslung. Das wäre mal ganz angenehm. Ja. Ne? Ja.
Ja, und wir müssen mal gucken, ob von Tales of the Jedi und Tales of the Empire noch Sachen da reinfallen.
Dann, wir müssen dann ein, das wird ja bald sein, wir müssen dann eine Art Mischfolge machen. Dann müssen wir uns, das wird für dich anstrengend wahrscheinlich. Ich werde dann sagen, okay, jetzt müssen wir den Kinofilm ausmachen. Jetzt gucken wir einen Teil von dem Clone Wars Special. Jetzt gucken wir dann, jetzt gucken wir hier diese Folge von Tales from the Empire. Jetzt gucken wir den Kinofilm fertig.
Können wir vielleicht den Kinofilm gucken und dann die anderen Sachen danach?
Nein. Die beste Erfahrung ist, wenn du das parallel guckst. Hin und her wechselst zwischen den beiden Filmen.
Hast du diese Erfahrung schon gemacht?
Ja.
Okay.
Ich habe das mit jemand aus unserer Community mal zusammen parallel geschaut, als ich gefragt wurde, wie soll ich das denn gucken? In welcher Reihenfolge? Welche Folgen von The Clone Wars muss ich denn gucken? Und dann habe ich genaue Anweisungen gegeben und das dann auch parallel gemacht, um das nachvollziehen zu können.
Das Finale von Clone Wars, dass wir
sehen,
was Ahsoka macht
währenddessen.
Okay, ja gut, das kann ich nachvollziehen.
Das ist viel besser so.
Ja, und das ist auch gar nicht mehr so weit weg, weil die letzten beiden Staffeln ja nur die Hälfte
der üblichen Länge. Wir haben jetzt schon bis zur Hälfte der sechsten Staffel geschaut. Deswegen wird es auch Zeit, dass wir aufnehmen. Gut. Nicht ganz zur Hälfte, aber ja.
Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns da das nächste Mal oder wir sehen uns in einem Video, in einem Livestream oder sonst wo. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn nicht, hoffe ich, dass es besser wird. Wir verabschieden uns. Tschüss.
Tschüss.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.